Du wolltest mir jetzt irgendwas, bevor wir offiziell anfangen, mitteilen, Stefanie.
Wir sind ja hier der Podcast, wo wir vor allen Dingen betrauern, dass es die schöne alte Zeit nicht mehr gibt und dass
teilweise
früher alles
ja
besser war.
Teilweise ja.
Ich habe ehrlich gesagt das Problem,
der Finger ist schon wieder oben.
Du betrauerst das gar nicht so, du betrauerst mehr so deine schwindende Fitness. Ist gar nicht so.
Ja, und das ist nicht betrauern, ich nehme es zur Kenntnis. Also ja. Trauern ist es nicht, nein, nein.
Und ich betrauere heute, dass man gar keine schönen getöpferten Aschenbecher mehr aus der Schule mitbekommt.
Du bist doch Nichtraucher.
Ja, aber das war doch das, was man früher gemacht hat. Heute bringt kein Kind mehr einen getöpferten Aschenbecher mit aus. Was machen die denn?
Weil die Kinder nicht rauchen.
Ja, aber was machen die denn dann heute? So eine Gerstenschütte oder...
Nein, die machen einfach aus dem versuchsweise guten Eindruck, bekommen sie auch nichts Handwerkliches mehr mit nach Hause.
Ja, weil man keine Aschenbecher mehr machen kann.
Ja, genau. Früher waren es ja, was war das früher? Getöpferte, geblümte Aschenbecher? Die sind da mir vorbeigegangen.
Nee, immer getöpferte Aschenbecher, das war immer das erste Projekt eines jeden Grundschülers.
Aber wir haben damals mehr gehascht, wir brauchten Aschenbecher.
Jetzt vielleicht so eine schöne Bon. Ich kann mir mal überlegen, ob ich mal meinen Kindern sage, Mama wünscht sich zum Geburtstag mal einen schönen Aschenbecher.
Mit
so für
einem
die
Bon.
Ganze Familie. Wenn Lanz und Precht der Rotwein sind, dann sind wir der Dirty von Shireen David. Deutlich jüngere Menschen würden sagen, wir sind die Grauzone, Lanz und Precht bei Wish bestellt. Also, hier gibt's Philosophie eine Dreiviertelstunde direkt aus dem Primark. Carlo von Tiedemann ist da der einzige Mensch, der zumindest in diesem Zimmer wahrscheinlich jemals einen Primark betreten hat. Musst du aber auch nicht machen, musst du nicht auf deine Bucketlist.
Weißt du, Stefanie Bananowski, diese simplen von dir, glaube ich, ohne mich zu bemerken oder ohne es zu bemerken, dass du gehst davon aus, dass ich nicht merke, diese Frechheiten, die du mir unterjubelst, gleich zu Anfang. Aber ich liebe dich, du darfst alles bei mir.
Ja, das ist gut.
Was wolltest du eigentlich sagen eben?
Hast du Lanz und Precht, die haben
nein.
ja jetzt auch einen Podcast.
Ja.
Geh mal davon aus, dass du die richtig hasst, beide.
Nein, überhaupt
nein,
nicht. Nein,
nein,
ich kann nicht hassen, nein. Ich habe sogar mich bei Markus Lanz entschuldigt, wenn du dich
ja,
erinnerst.
Das stimmt, aber die Kombination ist schon, sagen wir mal,
ja, wer ist denn Precht?
Testosteronlastig. Ja, der Philosoph.
Warum ist er denn Philosoph?
Weil er studiert hat und weil er Bücher schreibt.
Was macht denn ein Philosoph für dich? Würdest du von einem Philosophen die Erklärung der Welt akzeptieren?
Es ist so, dass ich mich für das Fach Philosophie angemeldet habe, weil ich es nie verstanden habe, was das sein soll.
Das ist für mich ein Argument.
Heutzutage würde ich sagen, sagen wir mal, so in knietief sind wir auch Philosophinnen, wir beide. Also du bist ein Philosoph, ich eine Philosophin, aber halt in einem sehr beschränkten Rahmen. Wir
und
beleuchten Themen von zweierlei oder man muss wahrscheinlich noch von vielerlei mehr Seiten. So würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Wobei Philosophie für mich eben die versuchsweise Erklärung dessen ist, was man Leben nennt, aber da bin ich sehr vorsichtig. Ich glaube nicht, dass ein Philosoph, ich habe mal eine sehr nachdenkliche, im Nachhinein auch schlechtere Erfahrung gemacht mit einem Doktor Philosoph, der sehr ernsthaft versuchte, mich in meinem Leben in eine andere Richtung zu schubsen und bei näherem Nachdenken dieser Richtung hätte ich, glaube ich, wenn ich die Richtung eingeschlagen hätte, die mir der Philosoph vorgegeben hätte, oder hat den Löffel abgegeben. Der war so ein Radikalinski zwischen Leben und Tod. Der hatte nur seine eigene Meinung vertreten und ein Lebensbild gezeichnet aufgrund seiner langen Erfahrungssätze, die er mir offenbart hat. Damit konnte ich nicht einverstanden sein. Und er hat auch sehr drauf rumgetrapst, ich bin, also nicht ich, hallo, er wäre eben ein philosophischer Philosoph, ein philosophischer Philosoph und er wüsste eben mehr vom Leben. Und das finde ich ganz, ganz kühn, sowas zu behaupten, dass man eben ein Fach belegt an einer Uni oder wo immer auch, um dann tatsächlich sagen zu können, und nun weiß ich mehr vom Leben. Hallo, jeder Einzelne ist, glaube ich, der Einzige, der sagen darf, ich und mein Leben. Verstehst du? Kannst du mir folgen bisher?
Ich höre dir gut zu. War das in einem südamerikanischen Dschungel und du solltest an einem Pilz lecken? Oder warum hat er dich fast in die ganz falsche Richtung?
An zwei Pilzen.
Aber warum hat er dich denn in eine ganz falsche Richtung gestoßen?
Weil ich komischerweise nachgedacht habe über das, was er mir geraten hat, fast schon oktroyiert hat. Und dann habe ich aber ein bisschen in die Zukunft gesehen und habe gesagt, wenn ich diesen Weg gehe, den er mir jetzt beschreibt, da muss ich ja A, ganz viel aufgeben von dem, was meine Stütze war im Leben, und B, hinter mir alles abbrechen, und es gibt den Way Back, gibt es auch gar nicht mehr. Und ich muss jetzt einem im Prinzip wildfremden Menschen folgen, der behauptet, Carlo, ich kenne deinen Lebensweg. Woher nimmt so ein Mensch? Ich darf mal ganz kurz abschweifen. Ich habe mich einmal in meinem Leben bereitschlagen lassen von Menschen, die es gut mit mir meinten, in meiner ziemlich heftigen Zeit, dass ich einen Psychiater aufgesucht habe. Mhm. Und dieser Psychiater, ein hochdekorierter, hier in Hamburg, im Umkreis von Hamburg, bat mich Platz zu nehmen. Und das ist wirklich, also jetzt, wo ich drüber rede, Badanowski, geliebte Steffi, komme ich wirklich nochmal in die Nähe einer Gänsehaut. Und habe angefangen, aus meinem Leben zu erzählen. Und der Mann hört eine Viertelstunde zu. Und das Erste, was er sagt zu mir, ja, immer der verfluchte Vater. Ich habe zu dem gesagt, wissen Sie, was Sie eben gesagt haben? Ich habe Ihnen erzählt, dass mein Vater der Leitbulle in meinem Leben war. Dass ich eine so übergroße Liebe auch noch habe, 40 Jahre nach seinem Tod. Und da sagen Sie, der verfluchte Vater, Sie können mich am Arsch lecken. Habe ich auch nicht gesagt. Aufgestanden, gegangen, nie eine Rechnung bekommen, nichts und so. Das ist auch brandgefährlich, weißt du. Da eröffnest du ein Stückchen, ein Zipfel deines Lebens und ein anderer hört zu, der professionell arbeitet mit Menschen, wie ich damals einer scheinbar in Not war, und sagt dann anschließend so einen erschütternden Satz, hallo. Verstehst du, da bin ich sehr vorsichtig, wenn andere Menschen, das hat mit meinem Alter nichts zu tun, andere Menschen mir vormachen wollen, sie würden das Leben besser kennen. Moment. Mhm. Ich bin derjenige, der auf mein Leben Rückschau halten kann, und ich bin der Einzige, der Verantwortung hat für sich selbst. Und jetzt bist du dran. Mehr kann doch gar nicht kommen mit diesem Podcast.
Das stimmt. Jetzt wirft Richard David Precht natürlich einen ziemlich langen Schatten, aber er hat ja gar nichts angestellt.
Wie heißt der?
Richard David Precht.
Achso, ja, den meinst du? Ja. Ist er nicht mit Dan zusammen?
Gut, aber Philosophen und Psychiater sind ja dann nochmal zwei Gewerke.
Ganz gern, aber in jedem Fall haben sie, tragen sie das Schild vor der Brust, ich kenne das Leben. Denn ihre Kenntnis beruht ja auf Lebenskenntnis.
Jetzt sind wir sehr abgeschwiffen. Ich wollte dir erzählen.
Geschwurft heißt es.
Ja, abgeschwurft. Ja, abgeschwurft. Mhm. Stimmt. Ja. Ich habe dir gerade schon erzählt, dass ich gestern auf einem Konzert
ja,
war.
Ja, siehst du, deswegen.
Und das ist so schön, weil ich sage, ich war auf einem Konzert, du sagst, wo war ich? Und dann sage ich da und da, in Planten und Blumen. Und dann sagst du, als ich da stand, ich schon mal besoffen auf der Bühne.
Ja, mehrfach. In der Muschel. Mehrfach.
Ja. Und es überrascht mich.
Sag mal, schulden wir nicht eigentlich, du, ich habe ja so viel von dir gelernt, Chevy. Ich hatte gar nicht mehr möglich gehalten, dass mich ein junges Ding nochmal in diesen Lernprozess einbindet. Sollten wir nicht immer hier bei jeder Eröffnung des Podcastes erklären, worum es uns gibt?
Das stimmt, unser Mission Statement, Carlo.
Ja, aber das ist doch völlig. Wir sind dazu da, und das haben eben die letzten zwei Stunden, die uns ja jetzt schon folgte, bewiesen, dass wir versuchen, euch das Leben muckeliger zu machen.
Ja,
ein alter Mann und eine junge Frau sitzen beieinander und versuchen, sich gegenseitig in den Arsch zu treten.
Genau, wir gehen in den Generationsdiskurs und
so,
haben wir ja schon mit angefangen.
Ja, und manchmal auch hart. Du warst ja auch schon sehr oft hart zu mir. Zum Beispiel hast du mir erzählt, ob ich mir noch allein die Socken anziehen kann.
Nee, du hast gesagt.
Habe ich selbst gesagt.
Du hast gesagt.
Ich habe weiße Socken.
Ach, guck mal, ich habe weiße Socken an.
Genau, und dann habe ich dir auch offenbart, dass ich morgens, wenn ich mich anziehe, ich ziehe mich ja selbst an, dass ich dann eben sage, oh, ich habe weiße Socken an.
Oder hast du schon vergessen?
Ja, das ist, ja, an ungeraden Tagen kann das passieren.
Ja, das ist ja das dann, ne, dieses.
Ja, eben, ja.
Da, mit da dem Kurzzeit.
Da war der Finger schon wieder.
Wenn ich dich frage, welche Socken hattest du an damals, als du Albano und Romina Power interviewt hast, würdest du das besser
natürlich
wissen? Zum Beispiel. Also,
ja, also mit der Romina war ich ja so.
Ja. Ja, genau. Du warst auch in dieser Muschel aber deutlich betrunkener, als ich das war.
Wen hast du denn gesehen und warum siehst du fröhlich aus?
Fröhlich. Ich habe nichts getrunken einfach.
Ach so. Aber du hast mir vorgestern eine SMS geschickt, über die ich sehr, sehr, sehr lachen musste, dass du dir jetzt schon wieder einen Doppelten reinziehst. Und zwar war das nicht vor drei Tagen während des Triels.
Wollen wir denn jetzt schon zum politischen
Nein,
Teil kommen?
Da wollen
wir noch ein bisschen rum.
Ja,
und einfach
wir
mal
laufen uns warm.
Ja, das Ding ist halt, dass ich dir auch ein bisschen, also man muss die Leute erstmal reinkommen lassen. Das ist wie beim Interview. Mhm. Man muss erstmal denen das Gefühl geben, man würde sich für die neue Platte interessieren und dann muss man an die harten
Aber ich finde, gehen. Die Leute, die uns im Ohr haben, wissen doch genau,
Ich rede von dir.
Entschuldigung. Aber ich rede jetzt von unserem Mitglied Thiel, die doch genau wissen, was sie hier erwartet, nämlich das Feinste vom Besten.
Ja, richtig. Ich habe, apropos das Feinste vom Besten, Dankeschön für diese Leiter. Ich habe nicht nur den Podcast von Lanz und Precht gehört, sondern auch einen anderen Podcast. Ich glaube, das ist der erfolgreichste aktuell. Das ist der von den Kaulitz-Brüdern von Tokyo Hotel.
Ja.
Kaulitz Hills heißt er, glaube ich.
Mhm.
Du kennst die schon, du weißt schon, wer das ist.
Ja, ne? Aber Bill und der Beschäler von Heidi, ne?
Der Beschicker von Heidi.
Ja.
Richtig. Grundsätzlich, um da mal das Setting zu erklären, sag mal, da sind wir philosophisch, sagen wir mal, schon tatsächlich noch einen Schritt weiter.
Donnerwetter.
Es gibt da in erster Linie, die beschreiben so ihr posches Leben in den Hollywood Hills und da geht es viel um Partys.
Ist denn Bill nun schwul?
Ja, wenn die dann von den Partys erzählen, dann weiß man schon, und hier gebe ich dir mal so ein Bild, dass da viele Leute auch deutlich länger auf Toilette bleiben, als sie müssen. Also so klingt das auf jeden Fall. Und die haben sich ein richtig Rich-Kids-Leben aufgebaut, aber zu Recht. Ne? Ich meine, die haben das ja auch selber gemacht. Die sind ja nicht die Kardashians, die haben das ja nicht geerbt. Das sind ja Geschäftsmänner. Aber eine Geschichte hat mich wirklich... Also ich kriege immer noch...
Darf ich das nur mal sagen? Wie heißt der? Nicht Thomas? Nein. Der mit Heidi rubbelt?
Tom.
Der muss doch... Da würde ich doch an Heidi Klums Stelle, würde ich doch jeden Morgen versuchen, nach Maden eine Bar zu suchen. Der ist doch furchtbar. Wenn der morgens, wenn Heidi klumpmäßig ihre Klüsen aufschlägt und da liegt so ein Monster, so ein Rasputin neben ihr und riecht noch aus dem Mund und dann dieses wirre Zotte im Gesicht. Was ist denn mit diesem rheinischen Mädel los, dass sie sich für so ein Ekelpaket interessiert?
Kaufen sich auch Leute Bobtails, da weiß man auch nicht, wovon man denn
ist. Das ist ja, das ist ja Geschmack. Aber Bobtails sollen nicht diese Zungenküsse geben wie Tom.
Ja, das weiß ich aber nicht. Aber wenn die sich gut verstehen, also da bin ich jetzt gar nicht so. Also,
wer, der Bobtail und Heidi?
Ja, also.
Naja, okay.
Aber Heidi, das finde ich so krass, die ist ja 47 oder so.
Boah, ich habe eine Geschichte über die.
Hast du eine Geschichte mit
ja.
dir? Ja, dann erzähl die doch.
Ja, dann pass auf, nein.
Ist doch viel interessanter als meine.
Nein, deine Geschichte. Also, Mann, das
ist
ja Geschichte.
Aus dritter Hand, was ich jetzt hier erzähle.
Nein, deine Geschichte. Insofern ist meine Geschichte aus erster Hand. Das ja. heißt nicht ganz. Ich habe sie gegrüßt, das vorweg, bevor die Geschichte kommt. Und sie hat gestrahlt und gesagt, sie wisse noch und toll. Wir hatten mal bei uns in der... Im Inner Circle der Fernsehmannschaft rund um die aktuelle Schaubude hatten wir eine Dekorateurin namens Anna, die also weit über ihr Dekorationsdasein hinauswuchs und eben auch redaktionell sich toll einbrachte. Und das war so eine Frau, bildhübsch und aufgeklärt im Leben und hat dann leider den Tsunami miterleben müssen und war seitdem in einem anderen Leben. Schock gestarrt über Jahre und ich weiß nicht, wie es jetzt geht, ich hoffe nur, es geht dir sehr viel besser, aber es muss furchtbar, die hat glaube ich 12 oder 14 Stunden an der Palme gehangen und rund um sie herum schwammen die Leichen von Mensch und Tier, es muss ganz furchtbar gewesen sein. Also ich schwufte ab und die hatte eine WG mit Heidi Klump hier in Hamburg
ja. Und
hat mir erzählt, ich musste so lachen, weil sie hat auch toll erzählen können, dass Heidi während dieser WG 2 oder 3 Jahre irgendwo in Richtung Schanze 2 oder 3 Matratzen durchgerubbelt hat. Sie hatte wechselnden Verkehr, was ihr mit Sicherheit zusteht, denn nicht nur Andrea Scheuer darf sich ja verkehrstechnisch betätigen. Merkst du diese schiere Intellektualität?
Ich habe Andrea Scheuer verstanden, aber du hast Andrea Andi Scheuer gesagt, oder?
Andi Scheuer, was habe ich gesagt?
Andrea Scheuer.
Nein, habe ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Also wie gesagt, und Heidi muss also flachtechnisch so eine Granate gewesen sein. Und dann habe ich sie auf einem Event, da hat Witzigmann hat gekocht hier und bat um irgendwelche Handvoll Klaköre und ich durfte dabei sein. Und dann ging ich an ihren Tisch und sagt, Heidi, ich darf doch Heidi sagen. Und sie kannte mich nicht, da war ich schon ein bisschen angezickt. Ja, ich sage, mein Name ist Karl von Diedemann, immer noch keine Reaktion, da hätte ich ja schon einen, verstehst du? Und habe ich gesagt, ich soll sie grüßen von besagter Kollegin und es wäre eine schöne Zeit gewesen. Und da hat sie gestrahlt und gesagt, oh ja, das war's, liebe Grüße zurück. Und da mochte ich sie wieder gerne.
Ja, gegen Sex kann man ja auch so an sich nichts einwenden.
Ach, die einen sagen so, die anderen sagen
ja,
so.
Ja, also, nee, aber tatsächlich dreht sich ja die Geschichte genau darum. Sag mal, bist du wirklich beleidigt, wenn ich jemanden nicht kenne?
Nein, überhaupt nicht, sag mal. Hallo. Ich brauche nur ab und zu ein bisschen diese Wachmacher, weil dann zuckst du so ein bisschen. Mhm. Ja, und das ist für mich unerklärlich, weil ich habe mich doch dir gegenüber im Verlauf dieser letzten 10 Jahre so offenbart, dass du doch den alten Mann schon kennen musst.
Naja, aber traust jeder hat ja mir? So seine kleinen Leichen im
Keller.
Nein,
das wäre doch ein schierer Anfall von Arroganz. Wenn
das wäre doch nicht schlimm.
Nein, das ist ja furchtbar.
Aber das kannst du dir leisten.
Das passt nicht. Ach, das passt nicht zu mir. Das würde nie zu mir passen.
Aber guck mal, vielleicht besänftigt dich deshalb diese Geschichte aus dem letzten Podcast. Da erzählte nämlich der Bobtail, dass er zusammen mit den anderen von Tokyo Hotel zu einem Interview musste, zu RTL. Und dann hat er zu Hause gesagt, ja, und dann haben wir noch das Interview mit Frauke. Also Frauke Ludewig. Ne? Und dann sagte Heidi, welche Frauke? Und dann sagte er, ja, Frauke. Frauke Ludewig. Und dann stockte sie so und sagte, ach, die heißt Frauke. Ich dachte, die heißt Frauke Ludewig.
Heidi soll aber die 4. Klasse geschafft haben. Das ist unglaublich. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Ich dachte, die heißt Frauke Ludewig. Sensationell. Heidi.
Ich bin ganz wankelmütig, weil auf der einen Seite denke ich, oh Gott, ich kann das so verstehen. Das passiert einem selber ja auch. Es gibt ja immer so Wörter, die kennt man oder da denkt man sein Leben lang, das heißt so und so. Und das heißt, also ich habe zum Beispiel als Kind immer gedacht, das heißt Hallo Julia statt Halleluja.
Das gefällt mir so.
Oder Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wie sagst du das?
Schuster, bleib bei deinen, was soll ich darauf sagen?
Sag mal, wie sagst du das?
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Nee, das heißt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Der Leisten, an dem der Schuster arbeitet, nicht die Leisten, mit denen er in der WG von Heidi Klum unterwegs war.
Du meinst 5 Sätzen.
Ja, also zum Beispiel sowas, ja, können verstehe. Wir vielleicht doch den Stab über Heidi Klum nicht brechen.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite denke ich, also... Ja. Ist das ja
Findest du es gut, wie sie ihre Tochter vermarktet? Also das
aber die ist doch erwachsen jetzt, oder?
Ja, aber trotzdem. Jetzt. Die läuft da doch wie ein gekalbtes, ich weiß gar nicht, geschächtetes Kalb über den Steg.
Hast du dir das angeguckt? Oder?
Ja, ich musste leider mal. Also ich hatte nichts anderes zu tun. Und okay. Sie hat diesen Catwalk, hat sie. Nein, da musst du als Mutter doch aufpassen. Ich finde, sie macht sich lächerlich. Das ist ein junges, hübsches Mädchen, die jetzt schon versucht, mit den Hüften so zu wackeln, dass man keinen Ventilator mehr braucht.
Aber sie ist doch 18, oder nicht?
Ja, aber es macht doch nichts. Auch wenn sie 50 wäre.
Aber Heidi Klum kommt doch aus einer Dynastie der vermarktenden Eltern. Ja, Günther Klum hat seine Tochter ja auch unter die Leute gebracht. Ja, also ich weiß nicht.
Das ist nicht meine Welt, ja.
Aber und das guckst du, wenn du Langeweile hast?
Oh, jetzt habe ich mich so reingeritten.
Ja, jetzt haben wir, ja.
Ja, ja, also ich gucke ja fast regelmäßig die Kollegin Frau Keludewig, weil die vor Peter Klöbbel kommt. Ja. Und ab und zu schaue ich ganz gerne mal, einfach weil um 7:15 noch nichts im Angebot ist, ich gucke mir den Anfang von das an, hoffe, dass Bettina da ist oder Henneke oder immer die guten alten Bekannten. Und dann schalte ich um 7:15 ganz kurz um zu Peter Klöbbel, habe vorher noch den letzten Rest von Frau Keludewig gesehen. Mhm. Und da sah ich vor ein paar Tagen dieses unglückselige Wesen, die Älteste von Heidi, rumwedeln auf dem Catwalk und habe gesagt, das kann ich nicht verantworten als Vater, weil ich bin ja auch nicht ihr Vater. Also
du bist wahrscheinlich, irgendwann nichts. Kommen Glaser oder Leute vom Museum und glasen dich ein als letzten Bewohner dieses Planeten, ja. Der lineares Fernsehen guckt.
Wahrscheinlich, ja. Ja, du kriegst ein klares Ja. Ein klares Ja. Schusssicheres Glas, bitte.
Ich habe gefragt, weil du mir letztlich geschrieben hast, du hast Langeweile. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist, glaube ich, also ich habe da ziemlich lange drüber nachgedacht, weil ich mich ja gerade, wie nennt man das, auf der Autobahn des Lebens befinde, dass mich manchmal stresst.
Das hast du schön gesagt. Das
ist schön, ne?
Oh, Autobahn des Lebens.
Ich glaube, das ist aber nicht, das ist nicht von mir, das sagt man so.
Nein, das ist von Bukowski.
Zukowski oder Bukowski?
Charles Bukowski. So, Dirty Old Man.
Ja, und er hat gesagt, The Autobahn of Life.
Ja, so in sie zum Beispiel.
Okay, aber da hatte er schon 2, 3 Maria drin.
Nichts. Dem habe ich einen Kasten Bier auf die Bühne gebracht. In der Markthalle hier in Hamburg.
Ehrlich?
Bei einer Lesung, ja. Das war, ich habe ihn geliebt, alle seine Bücher gelesen. Charles Bukowski, der Underground Man, weltweit. Wird nie wieder einen geben, der so brachial schreibt und mit Worten so schlagen kann und verletzen kann. Postbote, dem hat der liebe Gott diese Schaufelweise, hat er ihm. Hast du eine Frage noch?
Ich finde es interessant, dass du dieselbe Stimmlage bekommst, wenn du über ihn redest.
Ich habe ihn jahrelang gedubelt.
Und warum hast du ihm einen Kasten Bier auf die Bühne gebracht?
Ja, weil wir vorbereitet waren und der Veranstalter, den kannte ich, der hat gesagt, irgendwann würde er wahrscheinlich sagen, er hätte Durst und dann Jungs, jo, wie gesagt, machen wir hier. Und er war sehr brummig und sehr freundlich. Hat so gestunken.
Ja?
Herrlich. Diese quittengelben Fingernägel und Apfelkraut.
Oh Gott.
Und dieser Bart dagegen ist ja Tom Bobdale. Bischäler von Heidi ist ja nun gepflegtes Jahrchen dagegen. Also Bukowski war.
Habe ich auch, dass der gepflegt.
Donnerwetter nochmal.
Dass Männer untereinander das immer so wertschätzen können, wenn Männer so nach alten Mann oder.
Nein, überhaupt nicht wertschätzen. Im Gegenteil. Ich habe dir ja, seitdem du mir diesen Zungenpeller geschenkt hast, bin ich ja jeden Morgen eine Dreiviertelstunde dabei und reiß mir die Zunge raus. Und dann mache ich bei wildfremden Leuten, gehe ich auf die Straße und sage, habe ich Mundgeruch. Wer sind Sie, Herr von Tiedemann? Ich sage, Sie wissen nur, wer ich bin. Und dann laufen sie weg und dann sage ich, ich muss nochmal nachbehandeln. Ja, jetzt lachst du dich tot. Du hast Schuld, dass ich auf der Pinneberger Straße stehe jeden zweiten Morgen und mir den Stick von der Zunge reiß. Mit diesem Zungenspalter. Ja, siehst du. Du hast was angerichtet in meinem Leben.
Ich hole die Hörer dann mal rein. Ich habe dir nur eine Zungenbürste geschenkt.
Ja, furchtbar. Furchtbar ist das. Boah.
Das tut mir leid.
Ja, eben.
Es tut mir leid.
Rückstände.
Wo waren wir eigentlich stehen? Ach so, ja, gerne. Genau. Die Autobahn des Lebens. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass du sagst, du hast Langeweile. Und dann habe ich gedacht, wahrscheinlich sitzt der im Sender, das ist immer am langweiligsten. Für ihn jetzt, weil du warst ja schon, bist da ja schon immer gewesen.
Ja, eben.
Also dann habe ich gedacht so, das ist, glaube ich, das, vor dem ich mich am meisten fürchte, vor Langeweile. Das hätte ich richtig vor.
Ja, Langeweile kann auch an einem nagen, das stimmt, ja genau. Ja.
Man hat ja immer so ein verblendetes Bild vom Alter und denkt so, ach, dann reise ich durch die Gegend und mache das, was
ist
ich
immer.
Genau. Reisen ist eh gerade schwierig, aber das
ich glaube ja einfach, dass Menschen, die einsam sind, ich glaube, deren größter Feind ist wohl die Langeweile. Ich glaube gar nicht, dass sie dann versuchen, in ihrem Leben irgendwas zurückzuholen, sondern ich habe, wie soll ich sagen, also so Tage, Wochen, Monate, Jahre allein zu leben, ich glaube, das ist furchtbar. Letztendlich ist es die Langeweile, weil du kommst dir eben so nutzlos vor und hast ja nichts mehr, mit dem du irgendwie das Leben schöner gestalten lässt. Das muss furchtbar sein. Also Langeweile ist ja so ein Wort, dass man so, mir ist langweilig, aber Langeweile kann ja, glaube ich, etwas eine Krankheit sein. Eine richtige, an einem selbst nagende Krankheit.
Deshalb ist das Projekt von Mitra Kasai, was man an dieser Stelle mal erwähnen kann, All-Inclusive, Kultur für Leute über 60.
Du bist so belesen.
Gute Sache. Nee, das ist ja eine Freundin. Da waren wir doch schon mal.
Nein, wer war?
Bei Mitra. Natürlich.
Ach, bei Mitra natürlich, ja. Aber Mitra, wo du dich so gefreut hast über die Reklame.
Dass dieses Studio, in dem wir waren, das.
Ja, und dass wir dann mit Fernbedienung.
Den Fernsehturm anmachen konnten.
Ja, genau. Ja, und ausmachen. Also man konnte den Fernsehturm zum Einsturz bringen.
Du hast dich auch gefreut.
Na, aber wie Bolle.
Wir haben uns beide gefreut.
Ich wollte den Fernsehturm hier mitnehmen.
Ja.
Hast du gesagt, der bleibt hier. Ja, stimmt. Ja,
das war ein bisschen spießig, war es schon.
Ja.
Wo wir gerade bei guter Unterhaltung sind, ich habe dir das neue David Hasselhoff-Video geschickt.
Mhm.
Hast du nicht gesehen, wahrscheinlich?
Ich habe es angehört und nach 5 Sekunden hat die Taste geklemmt.
David Hasselhoff hat Matthias Reim Verdammt, ich lieb dich gecovert und ich finde, das bringt einen doch stimmungsmäßig auf jeden Fall nach oben.
Ja,
das ist das Beste aus zwei Welten.
Ja, mit der Zustimmung von Matthias, ne?
Also hat denn Matthias sonst noch aktuell irgendwas? Und außerdem darf man darf doch alles covern, oder nicht?
Ja, ist richtig.
Diese Schlagerhand. Auch.
Weißt du eigentlich, dass es ganz schwer sein würde, dich oder mich zu covern? Weil ich finde,
ich hab ja nix.
Frei von Arroganz, nur dem Verdacht, wir beide sind Unikate. Ich will nicht in den Geruch kommen, in irgendeiner Form arrogant zu sein. Aber solche Menschen wie dich und mich gibt es nicht mehr. Lass es bitte so stehen.
Wie soll man uns denn covern mit den besten 5 Schimpfwörtern unter der Gürtellinie? Oder?
Zungenspalter.
Hast du ein gutes Verhältnis zu David Hasselhoff?
Ja, du, ich finde ihn ungefährlich und irgendwie ein tolles Kerlchen. Ich habe gerade vor kurzem wieder gesehen, Kit beim Zappen in tiefste Fernsehlandschaften, ja. Und wie er sich im Dialog mit seinem Auto befand, und das ist doch hochinteressant.
Das ist so. In dem Video, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, sieht er ein bisschen aus wie so eine Katzenlady. Ja.
Ich erinnere nur, I'm Looking for Freedom, das war vor 20, 25 Jahren, glaube ich, zum Mauerfall. Ja, zum Mauerfall. Das sind ja schon vor 30 Jahren. Ja, vor 30 Jahren, genau. Und als er in der Alsterdorfer Sporthalle stand und unsere jetzige Chefin, die von mir wirklich sehr geliebte Sabine, hi Sabine, falls du es hörst, mit ihren beiden Töchtern, ich mit meiner Tesi, beide so bei 8 oder 9, und es waren 5000 Kids und ungefähr 20 Erwachsene. Und als David seine schwangere Frau auf die Bühne holte und vor ihr niederkniete und ihren Bauch küsste, da haben sich 10 Erwachsene über die 5000 Häupter ihrer Kinder nur still angeguckt, und da lag so viel Elend in unseren Blicken. Das hat er wirklich gemacht. Das werde ich nie vergessen. Der Hund hat mit allen lebendigen Utensilien gearbeitet, die nun weg mussten.
Hat die Geste nicht Robbie Williams Jahrzehnte später nochmal bei Barbara Schöneberger?
Ja, genau. Auch
das wusste ich gar nicht, war auch ein Cover.
Beim Radiopreis. Ja, hallo, ich war dabei. Ja, Donnerwetter dabei.
David Hasselhoff ist so operiert. Das ist so, deshalb hat er diesen Katzenlady.
Ja, also wenn der lacht, zieht er den linken Fuß hoch.
Genau. Und da hat er mich ein bisschen an Anne Will erinnert.
Ich kann nicht verstehen, ich bin schwerhörig.
Hat er mich ein bisschen an Anne Will erinnert? Oh,
sieht auch ein bisschen. Ich darf nicht sagen, ich bin ARD, ich darf nicht sagen.
Wieso? Also ich meine, ich habe schon mal gesagt, ich habe ein offenes Verhältnis zu...
Zu Anne Will.
Mhm. Und zu...
Wie du es eben weggedrückt hast.
Und so sollen. Schönheits-OPs finde ich auch total okay. Nur wenn man so leicht katzenartig, dann kann man das schon auch erwähnen.
Wenn die Haut hinten im Nacken zusammengedotet wird.
Gut, aber weißt du, was das Wichtige für mich jetzt war? Wir sind beim politischen Schlagabtausch mit dem Stichwort.
Oh ja, jetzt könnte ich auch.
Das Triell. Ich wollte ganz locker einsteigen und
es gibt nichts Lockeres.
Du hast es schon mal angedeutet, dass ich so tagelang verkatert war vom Zementsaufen.
Ja, hat mir sehr gefallen übrigens.
Das heißt, bei jedem Mal, wo Olaf Scholz das Wort Zementindustrie erwähnt hat, gab es einen kurzen. Also 5, 6 Mal war es auf jeden Fall. Start war zäh, oder? Ich verstehe das mit der Warburg Bank immer noch nicht. Und Armin Laschet hat da
das
auch...
Das ist ja das Können von Olaf, King Olaf, dass er das eben wegbügelt, dass es überlebt hat.
Meinst du, wenn das uns mal erklären würde? Dann
Genau. Er bügelt es weg, und es gibt auch keinen, der nachhakt, komischerweise keinen, der Journalistenkollegen. Aber lass mich gerade vielleicht ein Wort sagen, Steffi, zu Olaf Scholz. Da bin ich auch durch.
Nee. Ja gut, aber dieses eine Wort dauert eine Viertelstunde, das weiß ich schon. Also, meine Damen und Herren, Carlo von Tiedemann, bitteschön.
Heute in der Presse, und ich habe mir wirklich fast den Kopf und Schulter gelegt, weil ich so einverstanden war mit dem, was ich gelesen habe. Wo war es denn? Irgendwie in einer Agentur, dass ein Ministerpräsident irgendeines Bundeslandes wohl gesagt hat...
Hier wird mit Fakten jongliert.
Ja, pass auf, das ist so sensationell. Ich siedle ihn mal an bei, ich sag nicht, bei Sachsen-Anhalt. Ich habe keine Ahnung. Also in jedem Fall ein CDU-Ministerpräsident, logischerweise, hat gesagt, es würde in Deutschland gar nicht so viel Wasserhähne geben, die aktiviert würden, damit sich Scholz nach wie vor die Hände in Unschuld waschen kann. Das ist ja unfassbar. Der Mann ohne eine Mimik im Gesicht, mit einem der langweiligsten, nöligsten Monologe in der deutschen Politik, steht da durchtrainiert ein kleiner Mann und bügelt alles weg. Und die Mehrheit, wenn es denn stimmt, was die Demoskopen an uns weiter ausschütten, an fiesen Informationen, glaubt die Mehrheit immer noch, dass der Mann auf dem Weg ins Kanzleramt ist. Jetzt bin ich durch. Ich will mich auch nicht weiter hochfahren. Ich habe jahrelang wirklich geglaubt, dass Olaf Scholz einer ist, der den Karren egal wohin zieht. Was der jetzt macht, dieses präsidiale, ausgekotzte, dieses selbstdarstellende Bild von einem Mann, der nicht mehr aufzuhalten ist, dass er die Märkische ablöst, das kann ich nicht mehr hören. Oh, ich bin herzkrank. Ich darf mich so hochfahren. Und du siehst so furchtbar traurig aus jetzt. Du hast jetzt für mich etwas von der heiligen Madonna.
Ja?
Ja, jetzt, du bist so im diffusen Licht, das ganz, Mensch, Steffi.
Mir geht's nicht gut.
Dir kannst du nicht gut gehen.
Aber geht es denn in diesem Wahlkampf darum, was war oder das, was kommen soll?
Der kann ja auch nicht sagen, was kommen wird. Das vereint ihn ja mit seinen beiden Mitkonkurrenten.
Ja, aber man kann ja Pläne machen.
Ja, dann sollen die dreimal Pläne machen. Wir holen doch immer nur, was wiederholen die eigentlich? Also mich langweilt es furchtbar. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ich wäre noch nie so unsicher bei einer Wahl, was ich jetzt Sonntag eine Woche in meiner Wahlkabine mache. Vielleicht lege ich Hand an mich, ich weiß es nicht, aus Langeweile.
Aber bei diesem Triell, das war ja so ein, was ist das männliche Pendant zum Böckchenkrieg? Böckchenkrieg.
Was ist denn das Böckchenkrieg?
Böckchenkrieg, also statt Zickenkrieg. Also
ach, das ist auch ja, da Zickenkrieg kenne ich, was
da sollte Böckchen man ja Krieg? Vielleicht Böckchen.
Also für Kerle?
Ja, auch da sollte man mal anfangen zu gendern an dieser Stelle. Also
nein.
Und da in der Mitte, und das frage ich dich jetzt auch nochmal ganz ruhig, und ich hoffe, dass du mir nicht direkt an die Kehle gehst, weil ich bin heute wirklich, ich brauche Harmonie. Da unterhalten sich zwei Männer und nehmen sich auseinander, und in der Mitte steht eine Frau.
Zerbrechliche Junge.
Nee, die einfach Fakten nennt. Und am Ende dieses Triells sagt eine überwiegende Mehrheit, die Männer hatten mehr Kompetenz.
Das du bist auf meinem Weg.
Klärt sich,
ja,
erklärt sich mir nur so damit, dass man, und da nehme ich mich nicht aus,
brav,
Frauen häufig in diesem Kontext sieht, Frauen sind Kindergärtnerin, Frauen sind Grundschullehrerin.
Ich gebe dir recht.
Frauen sind die Frauen, die sauber machen.
Ich gebe dir recht.
Grundsätzlich alles Posten, wovon man selber denkt, die könnte ich auch, aber schön, dass einer macht. Dass man ihr keine Kompetenz zuspricht, macht mich traurig.
Du wirst es nicht glauben, ich bin bei dir. Aber ich darf ganz kurz etwas, weil wir beide jetzt im Augenblick kurz davor sind, die Kontenance zu verlieren und vielleicht sogar weinen, was auch in diesem Podcast durchaus passieren kann. Ich habe was Lustiges gehört, was ich mir zu eigen mache. Weißt du, dass ich jetzt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre?
Und zu welcher Arbeit?
Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Nur es nimmt so viel Platz im Kofferraum. Das war eine große Auflockerung.
Danke.
Jetzt verstehst du es erst, ne? Ja.
Danke, danke.
Hallo!
Nee, ich habe es schon vorher.
Ich weiß es. Dir was vorzumachen geht gar nicht. Nein, du hast völlig recht, dass auch das, Steffi, gebe ich dir völlig recht, mit dieser wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz fiesen Rolle, die, in die Annalena reingedrückt worden ist. Das finde ich nicht gut. Und, aber wie gesagt, also ich finde tatsächlich von den beiden Belzebuben ist Scholz der Schlimmste.
Nee.
Da, tut mir leid.
Also da empfehle ich dir, und das schicke ich dir nachher, und dann stehe ich neben dir, dass du dir das anhörst, den aktuellen Podcast
von Eva Schulz.
Deutschland 3000. Sie hat mit allen drei Kanzlerkandidaten und der Kandidatin gesprochen. Und das letzte ist das Stück mit Armin Laschet. Und es ist auch blöd, jetzt mit dir darüber zu reden, was du nicht gehört hast. So, aber das hat mich wirklich zusammenzucken lassen. Und ich glaube ja, dass es Überschneidungen gibt, dass es Dinge gibt im Programm der CDU, wo ich auch sagen würde, das finde ich ist eine vernünftige Sache. Also das will ich ja gar nicht ausschließen. Kein Programm ist auf mich oder dich zugeschnitten, auf gar keinen Fall. Aber ich habe noch einen Vergleich und vielleicht kannst du den nachvollziehen. Da bewerben sich ja drei Leute, im Prinzip, wenn man das auf Häuser ummünzen würde, für eine Schrottimmobilie. So, es ist ja so.
Das tut mir viel jetzt.
Für uns alle, für dieses Land, für diese Welt. Man weiß, in diesem Haus Deutschland ist ganz viel kaputt. Ne? Da muss da renoviert werden, da renoviert, da renoviert werden. Und das Ergebnis bekommt man ja nicht nach den innerhalb der nächsten 4 Jahre. Das Ergebnis bekommt man vielleicht erst in 70 Jahren oder so. Das heißt, die müssen jetzt umbauen und überall wird es ungemütlich. An allen Ecken und Enden wird das in den nächsten Jahren nicht gemütlicher werden. Und die werden nicht diejenigen sein, die die Rechnung dann bekommen. Ich rede einfach weiter,
nein,
weil du hörst mir eh nicht zu, dann kann ich
doch, ich höre dir, aber gerade jetzt muss ich, weil ich mich das so innerlich auch mit, weil,
das schlägt dir auf die Blase.
Dass du eben diesen Berliner Palast, in dem Angie's Haus ist, als Schrottimmobilie.
Ich meinte Deutschland als Haus.
Dann bleibe ich noch ein bisschen.
Die Regierung Deutschland.
Ja, dann ist gut, dann kann ich noch ein bisschen bleiben, ja.
Niemand wird da jetzt rausgehen nach 4 Jahren und dann werden alle sagen, Spitzenkanzler, uns geht's 10-mal besser. Das wird ja nicht
Nein,
passieren.
Natürlich nicht. Das ist ja dann eine Ernte, die in vielleicht in 2 Generationen eingefahren werden wird. Das ist schon richtig, ja.
Ich habe übrigens noch was Lustiges gehört.
Bitte.
Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Niemand sagt ja mehr aus der CDU-Parteizentrale, sondern sagen wir mal so. Aus dem Konrad-Adenauer-Haus, dass eigentlich eine Kampagne geplant war für die CDU, zusammen mit Mario Barth.
Nein.
Hier ist Raum für Notizen.
Das ist mir ernst, wirklich. Ja. Mario und Donnerwetter.
Das wäre doch schön.
Lächerlicher geht es gar nicht mehr. Ja. Naja. Nein, du hast, leider muss ich zugeben, weil ich natürlich eine Zeit lang wirklich dachte, dass Armin die Lösung aller Probleme ist, gar nicht die Konsequenz erzählt von Eva Schulz, dass der sich erkühnt hat, dieser kleine Mann, bei jeder zweiten Frage von der großartigen Eva Schulz zu sagen,
die du seit 2 Minuten kennst.
Die ist, wir sind so Eva dich. Wie ist das eigentlich? Ein Podcast.
Ja, genau. Macht das gut.
Und politische ganz, ganz wache, genau, das weiß ich. Also. Und dass er jede Fragestellung von ihr dann abgetan hat, was für eine doofe Frage das wäre, das offenbart natürlich ein Gesicht. Das möchte ich gar nicht sehen von dem Mann.
Lächerlich. Also er ist natürlich sehr angespannt. Er hatte mal gesagt, das ist lächerlich.
Und ja,
das
furchtbar.
Falls ihr unentschlossen seid, hört euch das nochmal an, hört euch alle.
Ja, aber weißt du, dadurch kann dir Scholz auch nicht gewinnen. Das ist ja das Schlimme, dass sie beiden auf einem Level sind, wo ich sie beide nicht ernst nehmen kann. Tut mir leid.
Hast du denn das Video gesehen von der Wahlparty dann, Wahlparty, also wo Uschi Glas, also auch aus der Konrad Adenauer,
mit Leslie Mandoki, mein
großer Freund. Wo sie ihren Kanzler schon gefeiert haben, hast du es gesehen? Ich wusste gar nicht, dass Uschi Glas so eskalieren kann.
Ja, und dann... Du, die ist Mitte 70, wir sind aber ganz schnell am G-Punkt. Verstehst du? Nein, und bei Leslie wusste ich auch nicht, dass der ein Schwatter ist, aber Leslie ist ein großer, ein Weltmusiker. Nein, ich finde es so toll, überhaupt nicht toll, dass Armin erstmal, dieses Bild in der Morgenpost gestern hat Olaf Scholz gezeigt, ganzzeitig, wie er in die Pommes biss. Aber es gibt ein Bild von Armin, wo war das? Hast du bestimmt auch gesehen, was am Montag uns alle erquickte, dass sich einer rüberbeugte in die Feierlaune und ihm die ersten Hochrechnungen, was Gewinn oder Verlust angeht, an Sympathie mitteilte. Und das ist wirklich so, da war eine Vollentgleisung, andeutungsweise zu sehen. Mhm. Nach dem Motto, wie der Spiegeltitel, ups, was haben Sie gerade gesagt?
Ja.
Na? Deswegen finde ich es auch ganz, 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 ganz gefährlich, nach so einem großen Fernsehduell dann in die eigenen Fanlager zu gehen, rein in die Klaköre und zu sagen, sie feiern zu lassen. Das würde ich niemals. Ich würde aufs Klo gehen und nach 10 Minuten würde einer einmal klopfen, heißt, du kannst groß machen, weil geil. Und das zweimal klopfen heißt, bleib beim Kacken, weil komm nicht raus.
Aber ist auch ein harter Job.
Ganz harter Job. Du hast keine Öffentlichkeit mehr. Du hast nicht mehr das Recht, in der Öffentlichkeit Reaktion zu sagen.
Ja, du ja auch nicht.
Ja, ich bei weniger, aber es ist schon bei den Spitzenpolitikern ist es schon, glaube ich, maßlos.
Was meinst du, wenn der mit seinen beiden Hunden durch den Wohlerspark laufen würden und die würden da Häufchen machen, der hätte keine Tüten dabei, was da los wäre?
Oh ja.
Das wäre ja.
Du hast es nicht vergessen.
Habe ich nicht vergessen.
Was ich dir erzählt habe, ja genau. Bloßer Hand habe ich in die Tasche geschaufelt.
Stimmt nicht. Du hast die beiden Hunde unter den Arm genommen und bist weggerannt.
Ja, genau das. Und da vorwurfsvoll geguckt, als die andere hinter mir herschrie.
Hat denn Uschi Glas, ich hole das nicht mehr durch, hat die auch Schaubudenbagger-Expertise?
Nein, die hat, aber ich habe doch zweimal mit ihr vor der Kamera stehen dürfen, mit an Bayern Hamburg, mit Elmar Wepper. Sie war doch mit Elmar jahrzehntelang gefühlt ein Paar. Ja, in Bayern, Hamburg. Und da
zwei Münchner in Hamburg.
Oder zwei Münchner in Hamburg, so, ja, genau. Naja, aber trotzdem. Zwei Münchner in Hamburg oder zwei Bayern in Bayern oder zwei Hamburger in Bayern. Du weißt, wo es lang geht. Ne? Also die beiden Türken da in Hildesheim. Und da war sie unglaublich nett und muckelig. Sie war in der Schaubude natürlich auch, aber ich weiß gar nicht, ob wir sie, diese zierliche Person, überhaupt in die Nähe eines Baggers gelassen haben, weil sie wäre uns tot geblieben, glaube ich.
Ja, die wiegt 40 Kilo.
So ja, genau, pro Hälfte.
Sagen wir mal so, vielleicht kriegt die Bild-Zeitung ja noch was hin in der Causa Armin Laschet. Sie ist ja auf jeden Fall gut dabei.
Ja, allen Ernstes, meinst du nicht, dass das, was jetzt gerade wieder am Gären ist, Steffi, dass eben Olaf das doch jetzt langsam mal zusetzen könnte, dass jetzt ein Staatssekretär von ihm eben zugegeben hat, dass die Staatsanwaltschaft doch tiefer in das Gebäude eingedrungen ist, als eigentlich bisher von der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurde. Da war etwas. Und jetzt, wenn ein Staatssekretär im mittelbaren Umkreis von König Olaf davon betroffen ist, dann kann er doch nicht mehr sagen, ich wusste von nichts. Hallo? Ich weiß nicht, ob da die Kreise
enger werden. Ich bin da praktischer veranlagt. Ich habe ja, sagen wir mal, Kerninteressen. Das ist zum Beispiel zeitnaher Kohleausstieg und so weiter. Und da ist mir natürlich eine rot-grüne Koalition deutlich lieber. Und dann ist es mir egal, was da passiert ist. Und dass Steuerhinterzieher härter bestraft werden müssen, da sind sich, glaube ich, alle einig.
Du bist jetzt sehr ehrlich. Das finde ich schön, warst du und ich immer. Aber jetzt hast du zum Beispiel drei Punkte genannt, die ich toll finde der Deutlichkeit. Aber so deutlich haben es die drei Hansel und ich gedacht. Behaupte ich mal. Ja. Jetzt guckst du ein bisschen wie Mabuse.
Wollen wir nochmal über was reden, was zwar schon eine Woche her ist?
Jetzt muss ich aufs Klo.
Ja, das passt gut, weil ich wollte mit dir mal über das Pimmelgate. Guckst du dir das mal an?
Ja, natürlich. Ja, das passt. Hi, ich bin gleich wieder da.
Ja, das ist doch gut.
Das ist schön. Oh, ist das schön.
Wenn man da auch mal ein bisschen in die Praxis geht.
Ja.
Bing.
Tritt, bup.
Gut, geht's dir wieder besser?
Ja.
Erleichtert.
Hast du Erfahrungen gesammelt?
Ja, aber darüber schweigt der Künstler.
Ich hatte überlegt, ob die Geschichte nicht auch schon ein bisschen abgehangen ist.
Wir bleiben im Bild.
Wir bleiben im Bild, ja. Aber dann habe ich gedacht, das Thema Pimmelgate, das ist etwas, das trifft also bei unserer Kernkompetenz einfach ins Schwarze. Das ist etwas, über das wir reden können. Ich hole nochmal alle die fünf, die Sie mitbekommen haben, ins Thema. Unser geliebter
Innenminister. Fünf Führer?
Nein, die fünf, die es nicht mitbekommen haben. Ach so. Unser geliebter Innensenator Andi Grote hatte sich beschwert. Das ging da damals um die Öffnung auf der Schanze. Da haben die Leute gefeiert. Es ist eskaliert, als wäre Uschi Glas dabei gewesen. Und dann hat er getwittert, das ist ja schön, wenn ihr so eskalieren müsst, dann sind wir ja ruckizucki wieder im Lockdown. Und daraufhin hatte ein Betreiber einer Bar zurückgetwittert, Andi Grote, du bist so eins Pimmel. Und daraufhin standen Wochen später, stand die Polizei bei diesem Twitter-User im Schlafzimmer. Jetzt können wir ja davon ausgehen, dass Andi Grote nicht persönlich gesagt hat, jetzt fahrt mal zu dem hin und sagt dem mal, was Phase ist, sondern das waren sehr engagierte Kollegen von unserem Innensenator. Hast du auch einen Zeigefinger?
Ja, natürlich.
Ja, dann sag doch mal, was du gerade sagen wolltest.
Ja. Nein, ich gebe dir recht.
Wie stehst du denn zu der Beleidigung Pimmel?
Also Pimmel ist für mich wie Carlo, also Pimmel, das ist doch keine Beleidigung. Hey Pimmel! Pimmel ist eine Verniedlichung für ein anständiges Stück Leben.
Dass der eigentlich dieses schöne Schimpfwort wieder zurück ins Leben geholt hat.
Ja, das war für mich keine Beleidigung. Ey, Pimmel.
Das ist sowas Kuscheliges, sowas Kleines. Ja. Ich könnte mir auch gut so ein...
Ja, muss nicht klein sein.
Pimmel-Glubschi oder so vorstellen.
Ja,
oder... Doch, ein Pimmel ist schon klein.
Du mein Herrscher Pimmel oder so, ja.
Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Pimmel so ein schönes Gebäck ist, wenn man sagt, so, ich nehme zwei Mohnbrötchen und noch zwei von den Zimtpimmeln zum Beispiel.
Wir glitschen jetzt ein bisschen ab.
So. Nichtsdestotrotz, das war das Einzige, worüber ich mit dir reden wollte. Ansonsten...
Es gibt allerdings auch noch irgendwo im Internet ein Bild von Andi Grote, wo man ihm per Trick einen Hodensack auf den Kopf montiert hat. Und das ist allerdings, ja genau, das ist allerdings zum Thema ein Pimmel. Das ist allerdings sieht ein bisschen fies aus. Aber sonst finde ich, also es gab ja bisher auch keine Fotomontage, dass man statt der Nase ihm einen Pimmel dran drapiert hat oder sowas. Nee. Also ich gebe dir recht, Pimmel ist so, Mensch, Pimmel. Ist, wenn man sagt Schwanz oder Sack oder...
Ja,
oder
Fotze.
Ja, logisch.
Das haut richtig rein, das tut weh.
Ja, natürlich,
aber
ja. Das soll es ja auch, das ist ja auch dafür... So.
Sollte ich nochmal einen Podcast machen, dann würde ich ihn Zwei Pimmel nennen, weil es so schön ist.
Ja, herzlich willkommen bei Zwei Pimmel. Gleich am warum nicht, genau. Ja.
Lass uns noch ein bisschen in der Stadt bleiben. Es ist Impfwoche. Was ist das? Jetzt ruft wieder eine Angelika an.
Ja, wir gucken mal. Oh. Ich geh doch ran, warte. Oh, wer ist das denn? Oh, Lisi. Süße, ich rufe dich gleich zurück. Wir sind mittendrin im Podcast. In einer halben Stunde rufe ich zurück. Das war Lisi, meine zweitälteste Tochter. Lises Sohn ist jetzt 10 Monate, also mein Enkel. Und
Ist das der, den die Katzen immer beinahe gefressen hätten?
Ja.
Schön, dass er noch lebt.
Ja, nein, ganz im Gegenteil, die Katzen lieben ihn. Aber er zieht eben, also ich habe noch nie so 2 Katzen gesehen mit so langen Schwänzen.
Ach so, gut.
Überlange, ja. Weil er immer, sie immer länger zieht.
Verstehe. Ja. Genau, die Impfwoche läuft und da habe ich schon gesehen, was die Leute dann so kreativ an den Start gebracht haben, die Impfteams, Bus mit Punkten oder Impfen neben Pimki oder so. Was aber wirklich gezogen hat, und das finde ich interessant, war Gratis-Pizza auf dem Kiez.
Ja. Ne?
Eine 400 Meter lange Schlange für eine Pizza und eine Impfung. Da frage ich mich, warum macht man das nicht? Also warum hat man da, ist man da nicht früher
drauf gekommen? Ja, sind wir denn dann Trümmerdeutschland, dass man jetzt schon wieder ansteht für ein Stück Pizza?
Aber es scheint ja irgendwas zu triggern. Und wenn man überlegt, dass pro Nicht-Geimpfter, dass das einen wirtschaftlichen Schaden von, ich glaube, 1000 Euro oder so ergibt, dann kann man da so eine Pizza, ist da ja locker drin. Dänemark und Holland haben wir jetzt aufgemacht. Bei denen ist das Leben wieder wie vorher. Die haben gar nicht so eine viel höhere Impfquote, aber die Alten sind da alle geimpft. Die haben eine Impfquote unter den über 60-Jährigen von 95%. Wir sind immer noch bei 85.
Ja.
Carlo, ihr reißt die ganzen Scheiß mit dem Arsch ein.
Ja, nein, ich habe vor allen Dingen jetzt mittlerweile, ich hätte nie gedacht, dass ich doch irgendwie innerlich hoffnungsvoller bin. Ich lasse mich übrigens gegen Grippe impfen, ganz wichtig. Soll sie ja sich nicht beißen mit. Siehst du, hallo, 2 Finger heben sich jetzt.
Grippeimpfung, auch eine wichtige Sache.
Ja, Booster, wie nennt man die?
Hä? Aber Booster ist so das, was man hinten rauskriegt, nochmal obendrauf auf die Covid-Impfung.
Ach
oder
so.
Wenn man schon infiziert war.
Ach so, das Booster?
Das Booster.
Ich dachte, das wäre, ne, Auster meine ich.
Auster meinst
du? Stimmt, ja. Ja, ich war jetzt bei Booster und der Auster. Und ich wollte erzählen mit der Inzidenz, die einen sagen, uns fehlen noch 5 Millionen und die anderen sagen, alles Quatsch, uns fehlen nur noch 2 Millionen und dann ist dieses Land dicht und safe. Das finde ich toll.
Ja, aber die Alten.
Das, ja, trotzdem. Ja, aber
die müssen mal ihren Arsch in Bewegung kriegen.
Aber ich
um
denk,
einen
wir,
großen. Um
sind wir Alten denn nicht so, Vorzeige?
Nein, ihr sind 85%. Wir brauchen aber mindestens 90. Die
ja, und du? Ja, du als Junghuhn?
Ja, ich bin ja geimpft, aber das ist ja scheißegal. Aber die Alten fehlen uns. Die Alten müssen doch mal hin. Und deshalb
ja, aber
sage
wir sterben
ich,
da weg. Wir sind noch besser dran. Wir sterben dann weg und müssen gar nicht geimpft werden.
Ja, aber wir müssen ja Jahre warten oder so. So jemand
so,
stirbt doch nicht weg.
Ja,
vielleicht machen wir einfach mal nicht Pizza, sondern Sauerkraut und Würstchen oder
Puffbesuch.
Ja, vielleicht.
Mit ja, Sauerkraut.
Vielleicht. Oder eine schöne Erbsensuppe. Was essen denn alte Leute?
Etwas, was man nicht kauen muss.
So.
Eine geblümte Schnabeltasse.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Also, dass wir die nochmal ranholen, dass du ja. In deinem Freundeskreis dich nochmal umhörst. Und bist du der Typ, Mindesthaltbarkeitsdatum ist in Sicht,
Unbedingt. Schmeiß
ich weg?
Unbedingt.
Oder kann man noch essen?
Nein, wegschmeißen. Nur einen Tag drüber und ist weg. Also, ich mogel es dann wieder ins Regal rein. Bei Rewe oder wo immer auch.
Ach so, ja,
da gut,
das ist
geschickt,
natürlich in Ordnung.
Ne, und tausche dann um und so.
Also Hauptsache, es entsteht für euch kein wirtschaftlicher Schaden.
Deswegen gehe ich immer mit dem Lodenmantel rein, weil den Lodenmantel mache ich dann breit, mit dem Rücken zur Kamera und so. Und dann wird eben ausgetauscht.
Ja. Aber du bist so einer, ne? Das sind, glaube ich,
unbedingt.
Das sind Leute deines Alters häufig und auch häufig Männer, die sagen so,
nee.
Also bei mir jetzt Probleme. Also bei uns heißt das, solange man die Milch nicht schneiden kann, kann man die auch nur über die Cornflakes rüber. So. Wie ist deine Frau aufgestellt? Die nervt das doch wahrscheinlich total, wenn du
Meine
über die
Frau
neuen Packungen hat, aufreißt.
Natürlich. Die Julchen ist halt eisenhart.
Die ist das noch, ne?
Natürlich. Ich habe mit ihrem Vertrag als Vorkosterin.
Ja, tatsächlich. Ich
ja.
muss doch auch mal vorher essen.
Ja, natürlich.
Dann kannst du mal probieren.
Ja,
ja.
So, genau. Und wenn man dann nicht grün wird, dann
das,
im Gesicht dann.
Das sind die Gräben zwischen Männern und Frauen, die
ja,
mal geschlossen werden müssen. Also da müssen wir mal anfangen.
Wahrscheinlich.
Okay, ich bin fertig für heute. Es war wunderschön mit dir. Wir haben viele Abzweigungen genommen, überraschenderweise.
Ja, ja.
Und
ich gehe auch wieder raus hier aus dieser Geschichte, in der wir uns ja immer hier treffen. Regelt nicht durch. Hoffentlich steht mein Auto noch da. Und gehe auch reicher wieder raus, weil ich, ach, weißt du was? Ciao, Bella.
Tschüss, Carlo.